Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, Kunststück. Ein neues Kunststück präsentieren wir hier heute. Ein wirklich wertvolles, feines, eine Preziose sozusagen. Und das mache ich gemeinsam mit meinem für die Literatur in der Konrad-Adenauer-Stiftung zuständigen Kollegen Professor Michael Braun.
Hallo.
Und was machen wir? Wir präsentieren eben ein wunderbares literarisches neues Werk und eine Autorin, die dazu gehört, die wir seit vielen Jahren kennen, Anja Kampmann. Grüße dich, Anja.
Grüße dich.
Herzlich willkommen. Ja, wir kennen uns seit langem, seit 10 Jahren, denn vor 10 Jahren, man glaubt es kaum, hast du das Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen aus dem Else-Heidegger-Fonds. Ein Programm, mit dem wir Künstler und Künstlerinnen und Schriftsteller und Schriftstellerinnen fördern und das, wenn es gut geht, doch auch ein längerer Wegbegleiter der Geförderten sein soll. Erinnerst du dich noch ein bisschen an das, was vor 10 Jahren und dann vielleicht auch seitdem passiert ist? Ist dir das Stipendium in irgendeiner Form positiv nachgegangen? Denn vielfach dekoriert mit Stipendien und Preisen bist du ja. Was gab es an besonderen Merkmalen für dieses Stipendium, wenn es denn besondere gab?
Also ich kann mich noch gut an unser Gespräch erinnern und dass ich danach irgendwie am Potsdamer Platz saß und ich glaube, ich habe einen Burger gegessen. und es war eine Zeit, ich wusste schon, dass mein erster Lyrikband erscheinen wird im Folgejahr, aber ich war eben noch mitten in der Arbeit und das hat mir damals wahnsinnig viel bedeutet, weil ich einfach dann 12 Monate sozusagen Ruhe hatte und mich mit Gedichten beschäftigen konnte.
Die Lyrik, das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. Du bist nicht nur deshalb eine vielbeachtete und sehr positiv begleitete Schriftstellerin, weil du die in der Lyrik gleichermaßen wie in der Prosa zu Hause bist. Gibt es trotzdem eine Sparte, die dir besonders am Herzen liegt und der du besonders leidenschaftlich nachkommst?
Wenn ich Prosa schreibe, wenn ich Geschichten schreibe, dann mache ich das ganz. Und wenn ich Gedichte schreibe, mache ich es auch ganz. Und ich glaube, dass die Art, wie ich mit Sprache umgehe und dass ich so versuche, auf kleinem Raum zu erzählen und sehr bewusste Setzungen mache und irgendwie sehr sinnlich bin in dem, wie ich auf die Welt schaue, dass ich das eben alles mit in die, ja, in die Prosa oder in den Roman nehmen kann.
Das Buch, das heute im Mittelpunkt des Gesprächs, vor allem dann auch mit Michael Braun steht, ist in diesen Tagen erschienen und es hat den Titel »Die Wut ist ein heller Stern«. Das Romandebüt, auch ein vielbeachteter Titel, der im Setting einer Bohrinsel stattfindet, ist ein erstes Indiz dafür, dass Anja Kampmann für das ganz Besondere und die Kontraste steht. Denn auch hier haben wir einen sehr lyrisch anmutenden Titel, »Wie hoch die Wasser steigen«. Das Besondere sind die Kontraste, habe ich gesagt. Würdest du dem folgen? Was stößt in deinen Romanen aufeinander?
Welten, die überhaupt auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Im letzten Roman waren es eben diese Ölbohrinseln und das Ruhrgebiet, die 70er Jahre, Marokko, Wanderarbeiter. In diesem Roman ist es das Varieté der Reeperbahn in den 30er Jahren, der Walfang der Nationalsozialisten in der Antarktis, Polospiele zur Olympiade, die Perspektive einer jungen Frau und eine Gesellschaft, die ab 1933 stark kippt und genau Frauen wie sie kriminalisiert.
Die 30er Jahre sind offenbar für die jüngere Generation, zu der ich dich zähle, im Moment von besonderem Interesse, natürlich angefacht durch die politische Diskussion und die politischen Verhältnisse, in denen wir im Moment leben. Mit diesen Parallelen zu den 30er Jahren Siehst du das auch so und war das auch ein Grund für dich, dich verstärkt dieser Zeit zuzuwidmen?
Als ich angefangen habe, diesen Roman zu schreiben, habe ich mit einer älteren Kollegin darüber gesprochen und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, aber das ist doch das Thema meiner Generation. Wir haben uns doch damit beschäftigt. Und ich hatte damals das Gefühl, schön, aber wenn es ausreichend gewesen wäre, dann hätten wir jetzt die Themen, die wir jetzt überall sehen, nicht. Und das war vor 4, 5 Jahren. Und ich glaube, man sieht einfach so Tendenzen zu totalitären Formen von Politik überall. Man sieht so einen Rechtsruck, man sieht so eine Verdrossenheit. Aber ich glaube auch, dass wir viele Sachen gar nicht so richtig verstehen, wenn wir auf die 30er Jahre schauen. Und dass es irgendwie interessant ist, wenn man einfach wirklich mal eine andere Perspektive darauf einnimmt.
Und das ist welche Perspektive?
Mir ging es um Frauen am Rande der Gesellschaft. Mir ging es um einen Blick auf die Arbeiterkultur, die riesig war, gerade in einer Stadt wie Hamburg, die wahnsinnig arm war nach der Weltwirtschaftskrise. Die Leute gingen stempeln, die Werften lagen brach, es gab eine große Armut, es gab, der ganze Hafen war rot. Der erste Gauleiter kriegt zu hören, er hätte einen schönen roten Saustall vor sich zum Ausmisten. Man war entweder kommunistisch oder sozialdemokratisch organisiert. Und das wird dann in kürzester Zeit platt gemacht. Also die Leute werden inhaftiert, die Leute, es ist eine riesige Angst, die umgeht. Und ich glaube, trotzdem ist es einfach eine sehr komplexe Zeit. Man kann es nicht über einen Kamm scheren, wer waren diese Arbeiter. Aber was eben gelungen ist, sowohl für die Arbeiterschaft als auch vor allem auch für die Frauen aus der Zeit, man hörte dann nichts mehr von ihnen. Also die haben einfach eine sehr zuverlässige Arbeit gemacht. Die Geschichten von denen sind relativ gestrichen worden. In meinen Recherchen habe ich ganz viele Bücher, die so um so 1983 erschienen sind. Da gab es eine große Bewegung, die sich mit dieser Zeit beschäftigt hat, dokumentarisch. Aber ich glaube, man versteht einfach, ja, also ich hatte viele Fragen und wusste einfach auch vieles nicht, was auch mit den Frauen passiert ist, was ja, wie sich diese Gesellschaft verändert hat, wie Leute ausgeschlossen wurden. Das ist, ja.
Recherche ist schon so ein Stichwort. Auch dein erstes Buch muss wahnsinnig viel Recherchearbeit verlangt haben. Das kann ich mir anders gar nicht vorstellen. Und ich denke, das ist auch bei diesem zweiten Titel so. Wie entsteht ein Buch bei Anja Kampmann? Wie läuft die Recherche ab? Was steht am Anfang, was steht am Ende?
Am Anfang stehen oft Bilder, am Anfang stehen Figuren, am Anfang stehen Szenen, wie zum Beispiel Hedda, die irgendwie in der Schmiede liegt und es hängt so ein Schiffsseil von der Decke und sie ist völlig erschöpft oder sie steht mit ihrem kleinen Bruder am Hafen. Und ich weiß oft gar nicht genau, wie diese Bilder alle zueinander kommen, aber es ist dann so ein Interesse geweckt. Und ich habe mich da vor allem auch mit dieser Zeit beschäftigt. Ich habe sehr viel angefangen zu recherchieren. Und ich dachte am Anfang auch, es wird ein kleines Buch. Aber man kann über diese Zeit keine kleinen Bücher schreiben. Also es gab, die Recherche hatte quasi so drei Teile. Das eine war, was die NS-Verbrechen sind, was politisch geschehen ist. Ein großer Teil war auch einfach Hamburg in den 30er Jahren, eine Stadt, die damals noch 7000 Schuten zum Beispiel hatte auf dem Wasser. Also diese Boote, die die Ladung gelöscht haben und zu den Kontorhäusern gebracht haben, die von Fleten durchzogen war, die riesige Armutsviertel hatte. Die letzte Cholera-Epidemie war noch nicht besonders lange her. Die hygienischen Verhältnisse waren schwierig. Es gab überall diese Dampfmaschinen, es gab Fabriken. Es war wirklich so diese Zeit der Industrialisierung, sehr viel Armut. Die soziale Frage war riesig, war auch das, worum man sich stritt. Man versuchte irgendwie, die Zukunft in eine Richtung zu lenken. Es wurde mit harten Bandagen gekämpft, Straßenprügeleien, Leute wurden erschossen, Leute wurden erstochen. Man schenkte sich nichts, es war wahnsinnig aufgeheizt. Das war eben, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und dann gab es noch so eine dritte Ebene, die eher so persönlich ist, weil meine Großmutter in Hamburg aufgewachsen ist vor dem Krieg als Tochter eines Kapitäns auf dem Söhlberg. Und sie hat mir immer wahnsinnig viel erzählt über Hamburg, ja, vor dem Krieg. Von ihr hatte ich ziemlich viele Begriffe im Ohr, bisschen Dialekt im Ohr. Aber sie wusste natürlich überhaupt nichts über dieses raue Milieu, über das ich jetzt geschrieben habe.
Und das raue Milieu und diese harten Fakten werden transformiert in eine, was die Kritik poetisch-atmosphärische Sprache nennt. Wie entsteht poetisch-atmosphärische Sprache? Vor allem dann, wenn man Sprache sozusagen studiert hat. Du hast auch in Leipzig studiert. Wie findet man zu einer solchen Sprache, ohne dabei Gefahr zu laufen, in so einen vielleicht wiedererkennbaren Jargon dieser Sprachschulen, sage ich jetzt mal, abzudriften?
Durch Mut. Ich glaube, man muss sich sehr viel Raum nehmen, gerade bei einem Thema, wo man so viel Verantwortung hat für die Geschichten, die, mit denen man umgeht, für das Personal, mit dem man umgeht. Am Anfang war ich auch selber irgendwie einfach sehr beeindruckt davon und hatte irgendwie das Gefühl, man muss es autorial und einfach nur richtig erzählen. Aber es funktioniert nicht. Gerade für eine Zeit, in der es irgendwie für jeden Tag ungefähr eine Doktorarbeit gibt oder mehrere. Es ist einfach, das Material ist riesig. Und dann ist es, glaube ich, einfach ganz viel Empathie, ganz viel Reinfühlen, ganz viel hören, wie die Leute gesprochen haben. Ich habe wahnsinnig viel im Oral History Archive gesessen, am Archiv der Stimmen in Hamburg, habe mir tagelang Zeitzeugen, Überlebende angehört. Und da gab es diesen Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, denen sind wirklich schlimme Sachen passiert. Die erzählen davon. Aber diese Stimmen haben ein Signal. Die sind ganz klar und sagen, dass es etwas gibt, was wichtiger ist und stärker als alle Angst, die man denen machen wollte. Und das hat mich irgendwie selber auch ein bisschen überrascht, weil es so, weil man irgendwie auf diese Zeit schaut und eigentlich sehr stark in diesen Täter-Opfer-Dynamiken denkt. Und dann haben diese Stimmen so einen Eigenwert. Und mir war es irgendwie wichtig, dann wirklich eine Erzählstimme zu haben, die diese Lebendigkeit hat, ohne irgendwas zu beschönigen. Und so, was mir immer wichtig ist, auf so kleinem Raum zu erzählen, in Bildern zu erzählen, sinnlich zu erzählen, ganz nah ranzugehen. Also was auch eine Intensität für die Leser hat, was aber auch heißt, dass ich nicht so besonders viel erkläre. Ich bin einfach in den Szenen, ich baue diese Bilder und dafür ist dann einfach, das kann ich wiederum nicht genau erklären, wie das funktioniert, dass ich die Sprache dann finde, aber ich habe ein ganz starkes Ohr dafür, ob es klappt oder nicht, ob die Szene stimmt oder nicht. Und hier sind es auch ganz viele Setzungen, ganz kurze Passagen, die hätten andere Leute vielleicht auf 20 Seiten geschrieben. Die haben dann vielleicht eine halbe.
Also du sagst, ganz selbstverständlich, finde ich großartig, man muss ein Ohr dafür haben. Ich erinnere mich an eine Werkstatt im Rahmen des Stipendiums, von dem wir am Anfang sprachen, wo wir auch Komponisten zu Gast hatten. Und es stellte sich heraus, dass du eine ganz starke Affinität zur Musik hast. Die Sprache hat tatsächlich ein musikalisches Momentum. Das, finde ich, wird deutlich. Und das ist, glaube ich, auch ein Spezifikum deiner wunderbaren Sprache. Stimmt das? Und wenn ja, welche Beziehung hast du zur Musik? Ist das auch eine Option für dich, zu arbeiten im Bereich der Musik? Es gibt ja, glaube ich, Kooperationen.
Ja, ich arbeite viel mit Komponisten zusammen in der neuen Musik. Ich habe meinen letzten Gedichtband mit einer Kontrabassistin, haben wir immer so wie so Abende gemacht, wo es mir darum ging, einfach die Gedichte und den Klang im Raum zu haben und sie nicht zu zerreden. Und das macht was ganz Schönes für die Leute, weil sie sich einfach darauf einlassen können, was für Bilder im Raum sind. Auch Leute, die vielleicht Angst hätten vor einem Gedichtband, haben keine Angst, sich die Gedichte anzuhören, wenn man ihnen den Raum lässt. Und es ist eben, wie ich sagte, so eine intuitive Sache bei mir. Das ist, ich kann Sätze nicht leiden, die nicht klingen. Das arbeitet immer mit, dass es irgendwie einen Rhythmus geben muss, dass der Rhythmus was zu tun hat mit der Stimmung im Buch, mit dem, was ich sagen will. Im letzten Roman gab es auch viel längere, schwingendere Sätze und in diesem ist es präziser, knapper, weil auch der Raum knapper ist und die Umgebung enger. Es ist mehr Druck auf dieser Figur.
Also Hans-Jörgs Frage zielt auf ein ganz wichtiges Merkmal des Buches, das zumindest ich, aber du ja auch, beim Lesen gemerkt hat, es ist ein sehr melodiöses Buch. Du bringst eine Zeit zum Klingen. Und diese Melodiosität und diese szenische Verdichtung hängen ja vor allen Dingen an den Stimmen, an den Menschen, an den Personen, die da sprechen und die aus den 1930er Jahren ins Heute kommen. Jetzt ist es so, dass dieses Buch ja vor allen Dingen von einer Ich-Stimme erzählt wird, von einer jungen Frau, von Hedda. Und diese Hedda ist eine immens anziehende, komplexe, wache, heute würde man sagen woke, also sehr zeitachtsame Frau, die natürlich gar nicht die historischen Verwicklungen, den kommenden Nationalsozialismus erkennt, aber die trotzdem ihrer Zeit ins Gesicht schaut. Und auf so eine Figur muss man überhaupt erst mal kommen. Wie ist Hedda zu dir gekommen? War das in diesem Oral History Archiv in Hamburg? War das eine Kopfgeburt? Wie ist das entstanden?
Es ist ganz schön, was du sagst, dass es so verschiedene Ebenen gibt, die in diesen Klang reinspielen. Das sind zum einen, es ist so eine Alltagssprache, die man damals gesprochen hat. Es ist ein Wortschatz, den man damals benutzt hat. Ich habe versucht, den Leuten, früher hätte man gesagt, aufs Maul zu schauen, also aber wirklich hinzuhören, wie haben die gesprochen. Es gibt diese Plattdeutsch-Assoziationen noch da drin oder Momente. Und Hedda kam eigentlich mitten im Prozess und es war der Versuch, möglichst nah an diese Figur heranzukommen. Und dann habe ich gemerkt, dass es eine Erzählstimme auf einmal gibt, die eine wahnsinnige Energie hat in dem Moment, wo sie Sachen, also wo sie auch werten kann, wo sie genervt sein kann von den neuen Machthabern, die ins Varieté kommen, die aber auch ganz zärtlich sein kann gegenüber ihren Freundinnen und gegenüber ihrem kleinen Bruder. Das war so ein Moment, das spürt man dann irgendwie hiermit. Also mit dieser Energie komme ich da durch, weil es natürlich auch schlimme Sachen sind, die passieren. Aber es hatte dann auch so eine Leichtigkeit. Und ich glaube schon, dass ich die auch aus diesem Oral History Archiv mitgenommen habe, weil ich eben so beeindruckt auch war von diesen Stimmen, die diese Lebendigkeit haben und sich ja auch nicht nehmen haben lassen.
Jetzt muss man dazu sagen, das ist sehr schön von dir, dass du zeigst, dass Hedda nicht vom Himmel gefallen ist, aber in gewisser Hinsicht ja doch, denn ihr Beruf ist Zirkusartistin. Sie ist eine Tochter der Luft. Sie tritt in einem Zirkus auf, in einem Varieté-Theater in Hamburg, das es tatsächlich gegeben hat. Die Handlung, das Setting deines neuen Romans, der gestern erschienen ist, führt nach Hamburg, in das Varieté Alcazar. Das hat es tatsächlich gegeben. Und da hast du auch genau recherchiert. Also was bedeutet dieses historische Varieté-Theater für sich? Du bist doch in Hamburg gewesen und hast die historischen Orte nochmal aufgesucht.
Was man davon noch finden kann.
Ja, also es ist ja so, der Leser, die Leserin wird geführt nach Hamburg, nach St. Pauli, auf die Reeperbahn, in die Herbertstraße. Du hast gesehen, dass die Sichtblenden, die damals von den Nazis aufgestellt worden sind, immer noch da sind in der Herbertstraße. Also eine pseudo-geschützte Milieuwelt, die da aufgerichtet worden ist. Und in dieser Welt ist eben auch dieses Varieté gewesen. Also ein Ort, so heißt es einmal im Roman, wo Ekstase und Laster zusammenkommen.
Ja, das ist tatsächlich aus dem Programmheft. Ja, genau, mit sowas habe ich auch viel gearbeitet, dass ich diese Begriffe mit reingenommen habe. Die Frage ist jetzt, wie das sich zusammengesetzt hat oder dieses Setting.
Ja.
Ich wollte dieses ganz spezifische Milieu haben. Also ich glaube, man kommt nicht weit, wenn man auf so eine Zeit schaut und sagt, ach, jetzt sage ich mal, wie es so insgesamt war. Das geht einfach nicht. Mich hat aber dieses Milieu interessiert, Hamburg als Hafenstadt mit einer großen Anbindung in die Welt, würde man denken. Und dann diese Reeperbahn, die auch damals gar nicht so glamourös war, wo wirklich so die Leute von den Schiffen hingegangen sind, um sich ein bisschen zu amüsieren, wo das Amüsieren auch nicht auf Hochglanz stattfand, sondern außer jetzt im Alcazar, was so eins der schillerndsten Varietés waren, gab es eben auch einfach viel so Bierhallen und solche Sachen. Und es war ein Ort, an dem man so zusammenkam und ein Ort, an dem man, wie es dann manchmal so ist in so Biotopen, es gibt so eigene Gesetze, man hält zusammen. Es gibt im Roman und auch in der Wirklichkeit diesen Varietébesitzer Arthur Witkowski, der damals eine große Nummer war. Der hat 3 Jahre bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen, in einem Zeppelin über St. Pauli geheiratet. Das heißt, die Leute haben buchstäblich zu ihm aufgesehen. Der war mächtig. Und solche.
Auch ein Lude und hatte kleinkriminelle Banden, die ihm geholfen haben, das aufzubauen. Ne?
Unbedingt. Also, das hat mich aber auch interessiert. Ich habe ja kein Interesse an Figuren, die einfach schwarz oder weiß sind oder. Sondern Arthur war der Besitzer von dem Varieté. Der war jemand, der im Ersten Weltkrieg war, der war eigentlich ein kleiner Buchhalter, der hat sich das irgendwie aufgebaut. Hatte natürlich auch war ein strenger Typ. Natürlich waren da auch irgendwie in so kriminellen Machenschaften verwickelt. Aber was mich auch interessiert hat, es gab dann wie so eine Ordnung, auf ihn war Verlass, auch für die Mädchen, die bei ihm eingestellt waren. Und so ein Typ wie Arthur, der sicherlich kein Heiliger war, kommt dann ab 1933 aus ganz anderen Gründen unter Druck, weil die Nationalsozialisten nicht mit ihm einverstanden sind, weil er reich ist, weil er ein anderes Weltbild für sie symbolisiert. Und solche Leute werden dann einfach so klein gemacht. Aber ist das jetzt eigentlich die Antwort auf die Frage, warum dieses Milieu?
Ja, die Antwort hängt vor allen Dingen an Hedda.
Ja.
Und auf die Hauptfigur müssen wir unbedingt nochmal zurückkommen,
ja.
Weil das eben die faszinierende Hauptstimme ist, die uns durch den gesamten Roman und 4 oder 5 Jahre hinweg führt.
Sie führt uns auch durch die Zeit sozusagen hindurch. Es ist eine ganz individuelle Geschichte, aber gleichzeitig wird der ganze Horizont aufgebrochen, sozusagen aufgerissen für den Leser. Und man schreitet durch diese Zeit. Interessanterweise gibt es einen jungen Roman, Der ewige Tanz von Steffen Schröder, der auch zu unseren Stipendiaten gehört und der die Geschichte einer Nackttänzerin, einer ganz berühmten Nackttänzerin aus den 30er Jahren erzählt.
Anita Berber.
Anita Berber. Und wo auch eben eine sehr, ja, wenn man so will, extreme Geschichte, und das sehe ich bei dir auch, genommen wird, um diesen zeithistorischen Horizont aufzubrechen. Und das funktioniert ganz kongenial. Vielleicht führt das so ein bisschen in die Richtung, ja. Um das zu beantworten, was Michael versucht.
Ja. Also Hedda wird ja kriminalisiert.
Ja, also ich sag mal kurz.
Ja.
Die Perspektive von Hedda, also das war ja tatsächlich das, womit ich auch am meisten Zeit verbracht habe, diese Erzählstimme zu finden.
Ja,
und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich wahnsinnig erschrocken auch auf eine Art darüber war, was mit den Frauen passiert ist. Also ich habe eben schon erwähnt, vor der Weltwirtschaftskrise oder nach der Weltwirtschaftskrise war Hamburg wahnsinnig arm. Viele Frauen hatten nichts anderes, als sich zu prostituieren. Auf den Wahlplakaten auf dieser Zeit sind, egal welche Partei, Frauen mit hungernden Säuglingen im Arm abgebildet. Viele haben sich prostituiert. Ab 1933 werden die kriminalisiert. Dann werden sie in Heime gesperrt. Es gibt irgendwie die Fürsorge, die sie zur Zwangsarbeit schickt und auch zwangssterilisiert. Und diese Frauen sind vollkommen vergessen und auch bis heute gar nicht anerkannt. Es gab jetzt im Februar im Bundestag das erste Mal einen Antrag darauf, die anzuerkennen. Also in Hamburg waren es 20.000, bundesweit 400.000 Menschen. Und das hat mich eben auch so verrückt gemacht, dass ich dachte, die haben das wirklich geschafft. Und dann habe ich eben auch gelesen, die machen dann so Intelligenztests mit diesen Frauen, auch Frau, also diese Fürsorgerinnen, die dann schreiben, wie sie die einordnen, lebt unsolide im Gängeviertel. Also die haben einfach einen Stempel und dann ist da nichts mehr zu machen. Die hatten so Sammelvormundschaften. Und diese Frauen hatten einfach überhaupt keine Stimme. Und es war dann irgendwie diese Doppelmoral auch der Nationalsozialisten, dass sie einerseits gesagt haben, wir stellen hier Sichtblenden auf. Sowas gibt es ja quasi gar nicht, diese Herbertstraße und Prostituierte. Und ab, ich glaube, im Herbst 33 gibt es schon neue Gesetze, dass auch Prostituierte nicht mehr in die Nähe von Kirchen und Wohngebieten gehen dürfen. Also sie werden wirklich zu Abschaum erklärt, haben gar keinen Schutz mehr und gleichzeitig boomt natürlich die Prostitution und die neuen Machthaber sind dann am mächtigsten, wenn sie zu diesen Frauen gehen können. Und eine Perspektive zu haben, die genau sieht, wer kommt hier jetzt eigentlich durch die Tür und was hat der eigentlich vor einem halben Jahr noch gemacht? Das ist doch jemand, der war noch nie hier, das ist doch ein totaler Kleingeist. Der sitzt da in seiner neuen Uniform und erwartet, dass wir vor dem Kuschen. Das fand ich eben auch interessant zu erzählen.
Ja, und regelrecht spannend und entdeckungsfreudig ist, wie du die Zeit, diese 30er Jahre, diesen aufkommenden Nationalsozialismus, wie du das in die Stimme von Hedda hineinpackst. Also die weiß natürlich nicht, was da an der Nazispitze vor sich geht, aber wenn die sagt, der Herr Lametta, dann ist damit der Reichsminister Göring genannt. Und wenn sie vom Hühnerzüchter spricht, dann entschlüsselt auch der Kommentar am Ende deines Romans, dahinter verbirgt sich Himmler. Also sie sieht schon sehr genau hin und zieht auch Vergleiche in dem Wissenshorizont, den sie hat. Es ist also wirklich eine extrem mutige Frau, die sich selbst bei dieser schrecklichen Zwangssterilisation letztlich nicht die Würde hat nehmen lassen. Und vielleicht kannst du noch etwas zu dieser Figur, zu dieser Geschichte der Figur sagen, die uns auf eine Passage führt, die du auch gleich liest. Hedda gerät in diesen Kreis von Prostituierten. Sie teilt sich ein Zimmer mit Leni. Leni ist Prostituierte, sie wird verhaftet, sie kommt auch zu einem Verhör und in diesem Verhör spaltet sie sich auf, wie sie das auch an einigen anderen Stellen tut, in zwei Personen. Es gibt dann die Hedda und es gibt eine Figur, die nennt sie Rita. Was machst du da mit der Figur? Warum halbierst du die auf einmal? Das musst du vielleicht erklären, bevor du die Passage liest.
Yeah. Es gibt sowas, ich glaube, das kennen einfach sehr viele Frauen, dass man irgendwie wie so eine andere Person von sich hat, die man vorschickt, die bestimmten Rollenerwartungen entspricht. Und Hedda hat so eine Verachtung für die Frauen, die alles richtig machen, die quasi die schönen Geliebten von irgendwelchen SS-Offizieren werden und dann ins Varieté kommen und auch übrigens Mädchen wie sie extrem abwerten. Und die nennt sie eben die Ritas. Das sind so die alles richtig machen. Und Hedda hat diese Eigenart sozusagen, dass sie erzählt, wenn es brenzlig wird, dass sie die Rita vorschickt an ihrer Stelle. Die Rita löst es für sie. Die Rita lächelt im richtigen Moment. Die Rita ist ganz geschickt und gleichzeitig erzählt Hedda aber, dass die Rita einfach die ist, die alle nur noch sehen wollen, die sie erstickt, dass sie eigentlich überhaupt keine Luft mehr bekommt, weil das so belastend wird, dass sie immer jemand anderes sein muss, dass sie gar keinen Raum mehr haben darf. Und gleichzeitig, ja, war es auch zum Erzählen spannend, weil es diese Rita einfach eine völlig andere Figur ist.
Die Rita geht zu dem Grauen. Das ist ein ehemaliger Soldat, der in Deutsch-Südwestafrika gearbeitet hat. Sie verkauft ihren Körper und um den Preis, den Rita da entrichtet, kann Hedda ihrem kleinen Bruder helfen, der beeinträchtigt ist, der auch später in Fürsorge kommt. Und es gibt einen großen Bruder, das muss man auch wissen, bevor du die Stelle liest, der auf einem Walfänger anheuert. Deutschland war damals am Beginn des Einstiegs ins Walfanggeschäft. Und dieser große Bruder ist gerade dabei, aufs Schiff zu gehen und mit als Harpunenschmied auf diesem Walfänger zu arbeiten. Und diese Stelle, die du jetzt liest, ist ungefähr in der Mitte des Buches und stellt Hedda Rita bei einem Verhör mit einem Nazi vor.
Genau, vielleicht sollte ich vorher noch kurz sagen, diese ganze Walfanggeschichte, die kommt eben auch nicht so aus blauem Himmel zu den beiden oder zu Hedda und ihrem Bruder. Der Hintergrund ist, dass Deutschland ab 1935 so eine Art Prestigeprojekt aus diesem Walfang macht. Ironischerweise unter Hermann Göring, diesem dicken preußischen Minister, wird beschlossen, dass man die Fettlücke schließen will. Dass man, es geht darum, dass Deutschland autark werden soll. Man will den Norwegern und vor allem auch den Briten nacheifern, die in der Antarktis schon groß jagen. Und gleichzeitig verkörpert diese Antarktis auch so einen Wiedereinstieg in die Kolonien. Also es soll so die erste deutsche Kolonie im Eismeer, wird da wieder hochgehalten, zumindest in dem, wie man darüber spricht. Und das fand ich eben interessant, dass und für ihren Bruder Jan ist es aber jetzt nicht so eine Sache, dass der unbedingt gerne da drauf will, sondern dass wirklich es so brenzlig wird und die Räume so eng werden, dass das quasi die Heuer eine Aussicht ist. Und hier sitzt sie jetzt in den Hohen Bleichen im Stadthaus in Hamburg, was so ein großer Verhörort war. Und es geht los. Sie scheint wirklich nicht zu wissen, was die beiden Herren wollen. Sie haben doch für Herrn Witkowski gearbeitet. Das sagt er sehr ernst und fast bellend. Aber sie macht eine Pause und schaut ihn an, dann lacht die Rita auf. Nun ja, man muss sehen, wo man bleibt oder nicht. Schließlich gab es keine schönere Bühne zum Tanzen. Sie schlenkert ein wenig mit dem Fuß. Der Keiler schläft. Das Gespräch ist in ihrer Hand. Schulz und Igor verstehen sehr wohl, in welcher Zwangslage sie war. Inzwischen hat sich das natürlich geändert. Sie hüstelt leicht. Wie meinen Sie das? Ich hatte eh vor zu gehen. Soll ich Ihnen was anvertrauen? Die Rita lächelt wieder so. Schulz lächelt jetzt auch. Es haben sich nämlich in meinem Leben, die Rita macht eine Pause und sieht ihm fest in die Augen, ein paar grundlegende Dinge geändert. So? Schulz lässt ihr Raum, sich zu entwickeln. Er schreit nicht. Er gehört zu den Männern, deren Stimme wie durch ein Sieb gepresst klingt, wenn sie schreien, geifernd wie von einer Ziege. Und sie hat ihn schreien hören durch die Wand. Sie hat Männer brüllen hören vor Schmerz. Aber das ist jetzt nicht wahr. Die zwei nassen Mäntel sind fort. Und die Rita richtet sich auf. Ich nehme an, dass es sie freuen wird. Wieder lächelt sie. Sie weiß, wie das geht. Sie weiß, wie man jemanden mit dem Blick streift, beiläufig, eindeutig, aber so, als hätte man es selbst nicht bemerkt. Es ist eigentlich noch ein Geheimnis. Jetzt richtet sie sich auf, klatscht fast in die Hände, als könnte sie es selbst kaum fassen. Hören Sie, Herr Schulz, sagt Schulz, mein Bruder, er fährt für den Führer ins Eismeer. Er geht auf Walfang.
Vielen Dank. Da muss man natürlich auch an die Geschichte von Ahab und dem Moby Dick denken. Und es gibt viele Träume, viele Imaginationen von Hedda, die auch in diese Deutschland soll wieder groß werden, Geschichte der Nationalsozialisten gehört, auch mit sehr vielen Parallelen ins Heute. Also ganz wunderbar. Und eine letzte Frage, wir kommen zum Ende, habe ich noch zum Druckbild des Buches. Du erzählst in kleinen Räumen, du erzählst in Episoden, in knappen Strichen werden die Szenen gezeichnet. Getrennt sind diese Szenen durch ganz merkwürdige Zeichen. Das sind zentriert in der Zeile so Punkte mit einem kleinen Schwänzchen. Das sieht aus wie Regentropfen oder wie Tränen. Was sind das für Zeichen, die da in den Roman kommen?
Ja, da sind wir doch wieder bei der Musik. Es gibt in der musikalischen Notation ein Zeichen, das heißt martellato. Das kommt aus dem Italienischen und ist ein Wort für Hammerschläge. Und es sind Klänge, die ganz hart und wie gehämmert gespielt werden. Das sieht man auch bei Beethoven oder so. Das ist fast dasselbe Zeichen. Und mir ging es darum, dass es ganz klare Setzungen sind und dass es eben, also dass da keine Blümchen stehen und keine Kringelchen oder keine, also es gibt wahnsinnig schreckliche Zeichen und dieses sollte wirklich einfach wie so ein Hammerschlag sein.
Der Taktstock im Roman.
Ja. Michael, ich habe zwei Fragen doch noch, wenn du erlaubst. Wenn wir uns hier diesem Buch zugewandt haben, Die Wut ist ein heller Stern, kommt ganz unausweichlich die Frage nach der politischen Dimension und das, was man immer wieder als politische Literatur bezeichnet oder politische Autoren und Autorinnen bezeichnet. Kannst du mit dem Begriff irgendwas anfangen? Denn natürlich ist diese politische Dimension eine ganz entscheidende in diesem Buch. Was ist für dich politische Literatur oder ein politischer Schriftsteller, der berühmte Écrivain engagé?
Also Literatur ist dann gut, wenn sie sehr, sehr, sehr gut erzählt. Wenn Literatur wirklich das schafft, Welten zu eröffnen. Und wenn ich dann in einem Buch wie diesem zeigen kann, wie Gefolgschaft wichtiger wird als Gesetze, als Werte, als das, was Menschen miteinander verbindet. Wenn man merkt, wie das Vertrauen schwindet, wenn man merkt, wie neue Machtstrukturen übernehmen und wie das bis in die kleinsten zwischenmenschlichen Beziehungen geht, dann ist das natürlich hochpolitisch. Und auch eine Figur wie Hedda, die eigentlich mit Politik erstmal gar nichts am Hut hat, weil sie einfach überleben will, eine schöne Bühne haben will, tanzen will und ein eigenständiges Leben haben will, ist eine Figur, die sich dann an einer Stelle entscheiden muss, geht sie mit dem Besitzer vom Varieté und ihren Lieblingstänzerinnen nach Holland oder kümmert sie sich um den kleinen Bruder, der beeinträchtigt ist. Und im normalen Leben sind das persönliche Entscheidungen. In dem Moment, wo aber die Politik keinen Schutz mehr hat für ein beeinträchtigtes Kind, wird es zu einer politischen Entscheidung und wird alles politisch aufgeladen. Und vor allem dieser Aspekt dieser Gefolgschaft ist, glaube ich, sowas, was man so deutlich mitbekommt, wenn man diesen Roman liest und was man aber auch heute überall sieht. Das sieht man in Amerika, wenn die Leute, die das Parlament gestürmt haben, wieder entlassen werden, freigesetzt werden. Das sieht man hier im Roman, wenn Leute, die einen Politiker erschossen haben, SA-Leute, werden 33 als erstes wieder auf den Fuß gesetzt. Das sind alles so auf freien Fuß gesetzt und in Ämter und Positionen. Und das sind natürlich große Signale in die Gesellschaft. Und ich glaube, dieses politische Schreiben heißt nicht, dass man irgendwelche Thesen in Geschichten hämmert, sondern dass man die Perspektive wechseln kann und verstehen kann, was das für den Einzelnen bedeutet.
Immer weg von der Didaktik.
Ja.
Liebe Anja, ich danke dir sehr. Wir danken dir sehr. Wir haben gesprochen über die Neuerscheinung »Die Wut ist ein heller Stern«. Wirklich druckfrisch auf den Tischen in den Buchhandlungen. Wir wünschen der Arbeit viel Erfolg. Sind auch ein bisschen stolz, wenn ich das sagen darf, dass wir so früh an deiner Seite waren und dich ein bisschen mitbegleitet haben. Mit einem Augenzwinkern allerletzte Frage. Was macht Anja Kampmann glücklich?
Wenn es so Gegenwelten gibt, wenn ich mit einem Pferd irgendwie durch die Landschaft knatter oder mit Freunden zusammen bin oder tatsächlich auch, wenn ich schreiben kann. Ganz klassisch, aber auch einfach das Miteinander.
Sehr schön. Schönes Schlusswort kann es nicht geben. Wir danken dir sehr herzlich. Alles Gute, viel Erfolg.
Danke.
Bye-bye.
Danke.
Alles Glück fürs Schreiben. Danke.
Danke.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.